Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Es gibt so diesen Spruch, und ich meine, dass es ihn gibt, zu einem Streit gehören immer zwei. Und ich finde es ja oft wirklich kompliziert, weil oft schaukelt sich das so hoch. Also wenn Kinder auf dem Schulhof spielen, dann weiß man nicht, wer jetzt als erstes gesagt hat, okay, ich mag dich nicht, dann sagt der andere, du bist ein Blödmann, dann sagt der andere ein ganz schlimmes Wort und irgendwann schubst der eine ein bisschen und haut einem der andere dem voll auf die Fresse und man weiß oft nicht, wer hat jetzt angefangen. Und dann die Frage ist dann, ob in der Realität es wirklich sowas gibt, dass einer ist Täter und andere ist Opfer, oder ob das eigentlich nur ein theoretisches Herangehen ist, dass es klare Rollen gibt. Also das sieht man auch bei ganz vielen Konflikten, also bei Kriege sind natürlich auch so ein Beispiel. Also ich finde es ja ganz schlimm, also ich hasse es eigentlich, wenn die Leute sagen, also ganz schlimm ist natürlich, wenn die Leute sagen, ja, die NATO ist schuld am Ukraine-Krieg, das geht mir tierisch auf den Sack. Also ich finde es alles sehr kompliziert.
Also es ist ja auch diese Gewaltspirale, die dann in Gang gesetzt wird, egal genau, ob es auf dem Pausenhof ist oder in irgendwelchen internationalen Konflikten. Ich finde, um noch einen Schritt zurückzugehen, ich finde, ich kann auch mich ganz gut mit mir alleine streiten manchmal. Aber gut, da streiten natürlich zwei Meinungen in meinem Kopf. Genau. Ja, es ist oft tatsächlich, also gerade wenn man Streit unter Kindern oder Jugendlichen schlichtet, was ich auch schon öfter versucht habe, ob es mir gelungen ist, mögen die Jugendlichen bitte entscheiden, dann kommt halt ganz oft als Fazit eigentlich raus, okay, jetzt müsst ihr euch beide vertragen und jeder hat was falsch gemacht. Natürlich hat irgendwann mal einer angefangen, das ist vollkommen klar, aber ich gebe dir oder würde dir erstmal recht geben, dass so eine gewisse Verantwortung auf beiden Seiten liegt, in den allermeisten Konflikten, ja.
Ja, genau, das könnte man ja eigentlich dann dieses Schulhofverhalten, könnte man eigentlich auf andere Konflikte ja auch anwenden oder sag ich mal diese Methode zur Schlichtung, dass man sagt, hey, ihr müsst jetzt einfach irgendwie klar kommen. Und ich finde halt, dass die Frage ist, also ich stelle mir es auch so vor, ich sage zu dir, hey Uwe, du laberst einen Scheiß und dann haust du mir mit einem Bierglas auf den Kopf und dann sagst du ja, dass ich bin schuld an der Situation, aber ich bin im Krankenhaus und es hängt ja auch davon ab, was die Regeln sind. Also irgendjemand muss ja die Regeln aufstellen oder muss nicht Regeln aufstellen. Und davon hängt es oft ab, dass es von mir aus ist auch nur eine gesellschaftliche Norm. Es ist okay, wenn ich zu dem anderen Kind auf dem Schulhof sage, du bist blöd. Das ist vielleicht noch okay, aber auf die Fresse hauen ist halt nicht okay. Und wenn es dann so eine krasse Überschreitung der Regeln gibt, dann wird man schon sagen, okay, wahrscheinlich ist der, der auf die Fresse bekommen hat, das Opfer und der geschlagen hat, ist der Täter, auch wenn der andere davor provoziert hat.
Ja, ich meine, wir leben ja in einem Rechtsstaat, beziehungsweise auch in einem Staat, der Staat besitzt bei uns das Gewaltmonopol, deswegen im Notfall hole ich die Polizei.
Genau.
Es wäre auch Blödsinn, sonst wären wir wieder in so einem in so einer Familienfehde drin. Gibt ja auch Länder, wo das noch so geregelt wird, ne? So, dann zieht sich das über Generationen hinweg, das sind unsere Feinde. Und war auch lange Zeit in der Geschichte der Menschheit so geregelt, dass eben sich zum Beispiel auch innerhalb von Städten in Norditalien verschiedene Familien ständig bekriegt haben.
Und gar nicht mehr wissen, warum eigentlich.
Genau, so. Ja, das sind halt die, ich sag jetzt irgendwas.
Ja, die Capulets, die haben irgendwie mal, und wir wissen nicht, das ist wie bei Asterix auf Korsika auch, wo sie nicht
mehr wissen. Oder bei Romeo und Julia, die sind ja genau, auch in so einem Bandenkrieg.
Ja, genau, das meine ich mit Capulet. Ja, bei Asterix gibt es das bei auf Korsika, dass die streiten sich auch und es gibt zwei, die haben dann so zwei Theorien. Ah ja, entweder war das mal, der eine hat dem anderen einen hinkenden Esel verkauft.
Oder also Apollo 13. Geil. Oder Apollo 12.
Ja, also.
Er hat ihn auf den Bahnübergang gestellt.
Ja, aber ich finde es manchmal so ein bisschen nervig. Also mich stört es eh oft, wenn die Leute die Welt zu einfach sehen und sagen, ja klar, der ist halt böse und der ist gut.
Ja.
Das ist ja irgendwie.
Also Was ich gut finde, ist tatsächlich, das ist eine Errungenschaft der Neuzeit. Man kann jetzt natürlich sagen, auch unser Staat hat Defizite. Manches ist vielleicht nicht so gut, aber der Staat hat per se erstmal das Gewaltmonopol. Deswegen darf die Polizei ja zum Beispiel jemanden auch im Notfall festnehmen.
Ja.
Aber dann haben wir auch eine Gewaltenteilung wieder. Und dann wirst du halt im Extremfall vor Gericht gestellt. Da wird ja auch oft mit so Begriffen Täter-Opfer gearbeitet.
Ja.
Also das wird dann aber halt versucht, in einem überpersonellen Kontext zu regeln. Und das sind ja auch Versuche, dann zum Beispiel Völkerrecht ist so eine Sache, die da international eingerichtet wurde nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs oder dann die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg, die eben versuchen, solche Konflikte, wie du schon gesagt hast, irgendwie halbwegs in Bahnen zu lenken, dass es halt im weitesten Sinne Regeln gibt. Aber natürlich merken wir auch immer wieder, sowohl international als auch auf Schulhofebene zum Beispiel, dass sich nicht jeder dran hält. Und ja, sowas passiert. Ich denke, man muss halt gucken, ist es angemessen ein Stück weit. Ne? Wenn sich zwei Schüler krass beschimpfen, dann ist das auch schon Straftatbestand der Beleidigung. Aber wenn sie sich natürlich gegenseitig klopfen und einer ins Krankenhaus muss, dann ist es Körperverletzung und das ist natürlich ein Stück weit härter.
Ja, du hast gerade schon gesagt, Gewaltenteilung. Weil es gibt ja auch noch Medien als vierte Gewalt quasi. Und das ist ja auch
heftig. Ich werde ja arg schumpfe in letzter Zeit.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich sie jetzt beschimpfen will, aber es passiert ja auch schon, dass dann der Ruf ruiniert ist von irgendjemand. Dass irgendjemand wird irgendwie zum Buhmann gemacht und der ist dann schuld. Und es ist dann gar nicht mehr in diesem legalen, illegalen Kontext. Also da der Staat ist da echt relativ machtlos. Übrigens ist auch spannend, jetzt müssen wir doch wieder über Amerika reden. Donald Trump ist gerade ziemlich fit drin, die Medien zu verklagen. Der ist schon wieder irgendwie die auf was weiß ich wie viel Millionen, 15 Millionen, die New York Times hat er verklagt.
Millionen oder Milliarden?
Was, Milliarden? Nee, oder?
Also Millionen ist ja fast lächerlich mittlerweile bei Donald Trump.
Das ist mir jetzt passiert, dass ich es nicht weiß, aber der Unterschied zwischen
10 wahrscheinlich und Milliarden, würde ich sagen.
Könnte schon sein. Auf jeden Fall, er hat die New York Times für angeklagt, das finde ich schon irgendwie ganz spannend, weil die New York Times ist schon eine der renommiertesten Zeitungen der Welt und es ging darum, um diese Epstein-Files gibt es auch so. Mhm. Das heißt, wird ja Donald Trump vorgeworfen, dass er 2003 war es, glaube ich, eine Grußkarte an den Harvey Epstein geschrieben hat und da irgendeine Zeichnung gemacht hat von einer Frau. Und bei diesem ganzen Fall fand ich jetzt ein bisschen spannend mit diesem Täter-Opfer-Ding, weil es ist ja einfach, in Amerika ist es eh ganz krass, bei Sexualverbrechen, da verstehen die ja gar keinen Spaß, die Amis.
Ich meine, da darfst du ja keine Nippel im Fernsehen zeigen.
Ja, aber ich finde es bei denen ja auch übertrieben teilweise, weil es ist so, wenn du einmal als bisschen was gemacht hast, dann bist du bist für immer durch. Mhm. Und also die sind dann noch, ich finde, die sind auch fast ein bisschen überempfindlich, übermoralisch, vielleicht weil sie auch so christlich sind. Aber auf jeden Fall, Epstein war auf jeden Fall ein ganz krasser, schlimmer Mensch. Und was interessant war, der hatte eine Frau, die hieß Ghislaine Maxwell, glaube ich so. Maxwell, bin mir sicher, auch Französin. Und die hat für ihn Mädchen, also minderjährige Frauen, rekrutiert quasi. Also sie hat sich mit denen angefreundet auf der Straße und hat dann auch, es gaben dann auch so Fälle, dass Epstein Geschlechtsverkehr hatte mit der minderjährigen Frau und seine Ehefrau quasi, diese Maxwell, die stand dabei und war auch nackt, um diesem Mädchen so ein bisschen die Angst zu nehmen. Mhm. Und die war eine
geplante und vorbereitete Vergewaltigung letztendlich.
Ja, noch viel mehr. Die haben ja quasi, das war wie einen, die haben die Mädchen irgendwo hingeschickt, das war wie so ein Ring. Und man weiß, das ist ein ganz krasses Thema. Auf jeden Fall, was mit unserem Thema zu tun hat, was das Verrückte ist, dass er Epstein, der ist ja dann umgekommen. Vermutlich hat er sich suizidiert, aber es gibt auch Epstein didn't kill himself, so ein Internetphänomen. Da gibt es Verschwörungstheorien, weil die Kameras aus waren, wie auch immer. Und die Frau von ihm, die sitzt immer noch im Knast. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, dass sie das Opfer ist. Mhm. Dass die Frau eigentlich gar nichts dafür kann, dass sie jetzt nur die Strafe verbüßen muss, absitzen, die Epstein nicht mehr absitzen kann. Und es ist halt für diese Opfer, für diese Mädchen, die damals von Epstein vergewaltigt wurden, so richtiges Schlag, richtiger Schlag in die Fresse. Also ich habe da ein Interview gelesen, wo die gesagt, wo sie es gehört hat, die hat direkt erst mal 2 Tage geheult, weil sie, jetzt wird auf einmal die Frau, die sie dazu gebracht hat, vergewaltigt zu werden quasi, wurde als Opfer dargestellt. Mhm. Und das ist ja schon abartig und es hat auch was mit der amerikanischen Landschaft, sag ich mal, zu tun, weil Donald Trump da auch so ein bisschen komische Sachen macht. Der will jetzt die Akten nicht rausgeben.
Genau, der wollte das ja gar nicht, dass es veröffentlicht
genau,
wird.
Genau, und der wollte es am Anfang doch veröffentlichen, jetzt will es doch nicht, weil ich hatte Schiss. Und ich finde bei diesem ganzen Opfer-Täter-Thema halt die Frage der Macht irgendwie entscheidend. Mhm. Und es ist, weil irgendwann bist du mächtiger absolut, als das Gesetz und wenn dann bist du auf einmal, du hast so gewaltigt, aber dann sagst du, ich bin das Opfer, weil sie hatte einen Minirock an, deswegen musste ich sie vergewaltigen oder so ein Bullshit.
Ja.
Und es
also
gibt
das ist ja so ein klassisches Argument in dieser Debatte, auch bei MeToo zum Beispiel, das auch in den, ich glaube 2017, 18 kam das dann so auf, diese Bewegung in den USA, wo eben immer mehr Frauen dann öffentlich gemacht haben, dass sie mal sexuell belästigt oder vergewaltigt wurden. Und da geht es genau darum, dass eben Opfer oder sagen wir mal Machtgefälle geherrscht haben und dann eben oft Frauen Opfer wurden von männlicher oder man kann auch sagen patriarchaler Gewalt.
Ja.
Genau. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo die Frage Opfer-Täter tatsächlich sehr berechtigt ist, weil die Dunkelziffer geht ja davon aus, dass zum Beispiel in Deutschland alle 4 Minuten eine Frau auch Gewalt erfährt von ihrem Partner oder eben eine Vergewaltigung und so. Das heißt, pro Tag kann man sich dann ausrechnen, also es sind mehrere tausend Fälle pro Jahr, Dunkelziffer noch nicht einberechnet, also es sind wirklich hohe Zahlen. Und
dann gibt es jetzt natürlich
nur noch ganz kurz, natürlich heißt es nicht, dass immer gleich geklärt ist, wer Opfer und Täter ist, aber de facto haben halt Männer oft auch rein physisch mehr Gewalt als Frauen. Also dieses Gefälle bei Männern, Frauen, also man kann mal andersrum fragen, wer sind denn die Gewalttäter auf der Welt oder wer führt einen Krieg?
Ja, ja.
Es gibt mehr Soldaten als Soldatinnen. Es gibt mehr...
das müssen wir ändern. Gleichberechtigung, ja.
Ist ja auch gerade eine große Debatte bei der Wehrpflicht. In Deutschland würde wieder eingeführt. Soll das gleichberechtigt sein für alle? Aber de facto sind Männer viel, viel häufiger diejenigen, die Gewalt anwenden als Frauen. Und das muss man rein statistisch schon nochmal wahrnehmen. Also insofern wäre das vielleicht ein erster Ansatz bei solchen Konflikten zu sagen, okay, da gibt es schon eine Tendenz hin zum Täter und eine Tendenz hin zum Opfer, ohne natürlich zu pauschalisieren, alle Frauen sind Opfer, alle Männer sind schlecht.
Ja, jetzt sind mir schon 3 Sachen eingefallen. Das erste Mal war, dass ich weiß doch genau, wie wir zusammen Zivildienst hatten und uns darüber aufgeregt haben, dass wir einfach hier
ein Jahr verlieren.
Und dann haben wir die Leute aufgezählt, die mit uns Abi gemacht haben und die ganzen Frauen, die waren dann in Nepal und sie waren in Los Angeles und sie waren in Australien und wir waren... Und
jetzt kriegen die Retourkutsche.
Und wir waren 100 Meter weiter, waren wir. Das hat uns ein bisschen aufgeregt. Das andere, was ich noch sagen wollte, mit dieser Gewalt, ein typisches Argument von Männern, würde ich dann mal sagen, die dieses Täter-Opfer-Ding umtrennen wollen, ist, dass die dann sagen so, hey, ich bin das Opfer von diesem Prozess. Ich habe ihr doch bloß ein bisschen auf den Po geklopst oder so. Das ist doch noch keine Gewalt. Das ist doch
oder sie normal. Hat, wie du gesagt hast.
Und sie wollte das doch. Sie hat mich so angelächelt, als ob ich...
Oder sie hatte einen Minirock an.
Ja,
oder
genau.
Hatte,
aber auch diese dann Verharmlosung. Und dann...
Es ist doch letztendlich eine faule Ausrede.
Natürlich. Sorry. Und es gibt es auch bei Täter-Opfer-Umkehr gibt es auch vor allem auch bei rassistischen Sachen. Dass man dann sagt, sei mal nicht so empfindlich. Das ist dann immer das Typische. Und ich finde, es gibt natürlich rein theoretisch schon einen Fall, wo dann vielleicht das mal wirklich so war, dass jemand zu empfindlich war. Aber normalerweise ist schon klar, ob die, wenn dich jetzt jemand anlächelt und so mit dir flirtet, dass es okay ist, dass du mal mit deiner Hand irgendwie vorsichtig Richtung ihrem Oberschenkel gehst, das merkst du ja. Und
also
ich würde auch, wenn dann sofort die Polizei rausbringen und sagen, haha, du bist hier Täter, nur weil ich mal kurz sachte berührt habe, dann fände ich es auch too much, aber die Realität ist ja viel extremer.
Absolut, ja. Also ich meine, es ist ein hartes Thema, über das wir gerade reden, muss man echt sagen, und es ist auch ein schwieriges Thema, absolut. In Schweden gibt es, meine ich, ein Gesetz, wo eben vor dem Geschlechtsverkehr beide Ja sagen müssen, was das natürlich dann bedeutet, wenn man...
Voll romantisch.
Ja, genau. wenn man dann auch vielleicht schon sich bei einer Party kennengelernt hat.
Sieben halbe Intus hat.
Ja, oder Drogen genommen hat, oder wie auch immer. Was dann ein Ja noch heißt. Aber okay, es ist mal ein erster Versuch. Ich finde die andere Seite schon etwas heuchlerisch, weil sich eben mittlerweile in diesem mittlerweile so modern gewordenen Kulturkampf immer auch viele Männer als Opfer darstellen, weil sie eben sagen, ja, dann kann ich ja gar nichts mehr machen.
Ja, aber das, was wollen sie machen?
Genau,
was kann also, ich gar nicht machen? Was willst, hä?
Ich meine, natürlich geht da, vielleicht wird man da erstmal ein bisschen von eingeschüchtert in der Romantik, wie du es genannt hast, aber wenn mein Gegenüber wirklich eindeutige Signale aussendet, ich glaube, dann kann man sich langsam aneinander rantasten.
Ja, ja.
Aber das sind ja oft, also früher, ich glaube, die Dunkelziffern sind extrem hoch, was halt so als Altherrenart gilt, ne? Man klopft halt mal dem Hausmädchen auf den Po,
ja,
macht ja nichts, war früher gang und gäbe. Da gab es halt auch niemanden, der sich beschwert hat. Und es ist erst eine sehr junge Debatte, dass sich Frauen wirklich öffentlich beschweren und öffentlich auch dann auch Anzeigen erstatten. Und die Reaktion ist ja eigentlich umso krasser, weil wenn man mal überlegt, jahrhundertelang, jahrtausendelang waren Frauen, wenn wir jetzt bei dem Thema mal bleiben, Sexualität, Opfer von männlicher, übergriffiger, sexualisierter Gewalt. Und es war vollkommen normal in der Gesellschaft.
Ja, ja.
Überhaupt nicht problematisch, dass eben Hausmädchen dann...
Von
eben,
Pfarrern.
Ja, Pfarrer. Ist, wir müssen ja nicht alle aufzählen, aber ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Und jetzt, wo mal angefangen wird, ich meine, es ist ja bei Weitem nicht jeder Mann sofort angeklagt, ne? Und wir Männer haben ja immer noch kein schlechtes Leben, zumindest mal in der westlichen Welt. Und gleich geht es, oh Gott, wir sind die Opfer und Täter. Und diese Begriffe werden halt auch krass in dieser schwarz-weiß... Ansicht verwendet. So, ne? Entweder gibt es nur Opfer oder nur Täter.
Ja, das ist ja so, das, was mich stört.
Ja, ne? Genau. Also ein Streit wird halt, man muss halt gucken, dass man wieder auf den gleichen Nenner kommt. Vielleicht muss man sich auch mal entschuldigen. Aber ich glaube, viele dieser Konflikte könnten, wenn beide Seiten etwas einfühlsamer wären, gerade auch die Männerseite tatsächlich, und sich halt wirklich mal überlegen sollte, habe ich jetzt diese Flirt-Techniken oder könnte ich da vielleicht ich vielleicht mal ein bisschen sensibler werden und nicht so machohaft sein, dann wird sich vielleicht schon viel von alleine klären.
Da gibt's, also jetzt fällt mir nochmal was ein, also zu Flirttechniken, da fällt mir ein, kennst du doch Kaya Jana?
Ja.
Da, von dem gibt's einen so einen Sketch, da sagt er geht so in der Disco zu so einer Frau ran und sagt so, ey Baby, was sagst du zum kleinen Fick? Geh weg, kleiner Fick! So, das ist so eine
ja, und das gut, andere, gut, dass du auch die passende Stimme dazu gemacht
hast. Das ist mir weggebrochen, aber und das andere ist mit dieser Gewalt, ja, da gibt es von Nietzsche dieses Zitat, du gehst zu Frauen, vergisst die Peitsche nicht, und dazu sagt Bertrand Russell, aber 9 von 10 Frauen hätten Nietzsche die Peitsche weggenommen. Und Nietzsche wusste das. Das finde ich eigentlich auch noch ganz witzig.
Ja, es wird dann oft auch gesagt, so, also gerade in patriarchalischen Gesellschaften, eigentlich hätten die Frauen ja die Hosen an.
Das ist aber, wow, das ist nochmal ein ganz großes Thema. Ich glaube, das müssen wir uns heute noch ein, aber noch ein ganz kleines Ding ist, dieses Opfer von Männern, das ist auch so ein amerikanisches Thema, dass heutzutage der weiße Cis-Mann sich bedroht fühlt.
Ja.
Und das ist wie in diesem
eine aussterbende Art.
Ja, das ist wie in diesem Joker-Film auch, den ich als einziger irgendwie nicht gut fand. Die Musik war hervorragend. Diese,
meinst du jetzt den Joker oder den...
Den muss Joaquin Phoenix, den die Hauptrolle hat.
Mir hat auch nicht so gefallen.
Ich fand nicht so gut, weil ich fand das Thema so ein bisschen flach. Das war einfach, der weiße Mann hat Angst, dass seine Vormachtstellung irgendwie bedroht ist. Und das ist einfach ein altes Thema.
Also der wird in diese Rolle reingedrängt und dann wird halt am Ende zum Psychopathen und richtet sich gegen die Gesellschaft, die ihn halt zugrunde gerichtet hat.
Ja, ne? Aber das Thema, dass Männer sich bedroht fühlen in ihrer patriarchalen Rolle, weil Frauen auf einmal auch denken, das ist ja irgendwie ein Thema gewesen, das finde ich langweilig. Aber das Interessante ist noch, weil wir jetzt beim Joker schon sind, Helden, Joker ist ein Held, bisschen schon, Anti-Held.
Anti-Held, ja.
Nee, weil bei Helden ist ja auch so, und wie auch natürlich im Krieg ist es so, Soldaten sind ja oft keine Helden, wobei die auch heroisiert werden, da kommt ja Vergewaltigung auch viel vor. Und ich frage mich auch bei so solchen Helden, die ich habe ja eigentlich keinen Bock auf diese Typen, aber das sind das auch, wie war das in Griechenland? Waren der Herakles und Achill, waren das Sexualstraftäter? Und
ja, auf jeden Fall.
Perseus heißt er, der
Fall.
Auch. Der
die ganzen Helden, alle. Also ich meine, wir hatten es schon mal davon, eigentlich aus feministischer Sicht ist die antike Mythologie ja
eine Katastrophe.
Hast du gut zitiert. nee, das ist die... wenn wir mal den Zeus wegnehmen würden aus der griechischen Mythologie, dann würden wahrscheinlich 90% aller Helden, also Halbgötter, überhaupt nicht geboren werden.
Ja.
Also, und wie macht Zeus das? Wir haben schon mal drüber gesprochen, die menschlichen ja. Frauen können ihn ja eigentlich gar nicht anschauen, weil sie dann verbrennen würden von seinem Glanz.
Genau,
das heißt, er muss sich ja immer irgendwie verwandeln.
Genau, und heute kommt nämlich meine Lieblingsvergewaltigungsgeschichte, glaube ich.
Okay. Also genau, das sind alles oder fast alles Vergewaltigungsgeschichten. Das muss man sich klar machen. Natürlich
Europa
kann sich Zeus...
Auch?
Ja, das sind so Ausnahmen, genau. Also es gibt auch so, dass Zeus sich durchaus auch sehr schön machen kann, sehr sicherlich auch nett aufgetreten ist, aber oft eben auch sich einfach das genommen hat, was er wollte. Und er hat sich dafür oft verwandelt und andere Götter auch und Herakles natürlich auch und alle Helden letztendlich auch. Also das ist ja auch ein, wenn wir mal sagen, Mythologie oder Sagen sind ein Spiegel einer Gesellschaft, die da zumindest grundlegende Themen verarbeiten, dann lässt es ja auch erahnen, was in patriarchalen, antiken Griechenland so abgegangen ist.
Aber
Frauen
krass,
hatten eigentlich mehr oder weniger keine Rechte.
Aber krass, dass sie es aufgeschrieben haben. Also weil gab es ja doch ein paar coole Dudes da, die einfach so schonungslos dann mit der Gesellschaft waren, weil man hätte ja auch alles beschönigen können und so tun, als ob es das nicht gibt.
Herodot, der große Geschichtsschreiber, der Vater der Geschichtsschreibung,
war ein Feminist.
Der fängt eigentlich an, seine Geschichte mit dem Trojanischen Krieg. Der fängt an mit dem Raub der Helena. Deswegen haben die Griechen dann Troja angegriffen.
Ja.
Und der führt es zurück auf eine Geschichte. Er fängt auch mit Europa an, dass die eben von den Phöniziern geraubt wurde. Und dann haben die Griechen wieder die geraubt. Und er quasi alles fing an, alle Kriege fingen an mit gegenseitigem Frauenraub. So fängt die quasi die Geschichtsschreibung als europäische oder Wissenschaft an, wenn man so will, mit Herodot. Da geht es um Frauenraube.
Ich freue mich immer noch auf unsere Podcast-Folge Nummer 223 oder so, wenn wir dann die alternative Mythologie machen und wie dann Männerraub dazu führt, dass der Krieg ausbricht. So.
Das wird gut, ja. Also, okay, dieses Thema ist immer da und wenn wir nochmal auf die MeToo-Debatte schauen, da wurde 2019 wurde irgendwo in New York in einem Park eine Statue, die gab es schon davor, aber die wurde da öffentlich ausgestellt. Und zwar ist das eine Statue von Medusa.
Mhm.
Medusa ist eine Frau, nenne ich sie jetzt erstmal, aus der antiken Mythologie, aber letztendlich auch ein Monster. Und Medusa kennt wahrscheinlich jeder, die ist ziemlich bekannt, weil die hat diesen Kopf mit den Schlangenhaaren. Also es ist auch so eine Art halber Dämon, könnte man sagen.
Hippe oder Frisur vielleicht auch.
Ja, auch wird er irgendwie cool. Aber dämonisiert, also sie wird als Monster dargestellt. Und das Interessante an dieser Bronzestatue, die da vor ein paar Jahren in New York aufgestellt wurde, ist, eben gerade im Zuge dieser MeToo-Debatte, dass sie Medusa zeigt, nackt, mit Schlangenhaaren, eine nackte Frau, die ein Schwert in der Hand hat und einen geköpften oder einen Kopf von Perseus, also dem griechischen Helden.
Das muss man ja dann...
Und das ist ja genau diese alternative Mythologie
genial.
Eigentlich. Weil in dem antiken Mythos ist es ja genau andersrum. Also der Held Perseus köpft das Monster Medusa.
Ja, dann können wir uns mit den Schaffern dieser Statue zusammentun und die machen uns dazu jedem alternativen Mythos die passende Statue.
Genau.
Das wird ja ein weltweites Franchise und ich sehe es dann, der Rubel rollt.
Ja. Okay, wir haben ausgesorgt.
Aber man muss ja wissen, also es steht wahrscheinlich dran, weil man erkennt ja Perseus nicht am Gesichtsausdruck.
Nein, Perseus kennt man wahrscheinlich vom Namen her, aber die Medusa ist, glaube ich, tatsächlich bekannter, weil dieses Schlangengesicht, das kennt man.
Oh, der arme Perseus,
und
der ist ja nicht so bekannt, wie es ist.
Ja,
wie die Frau, die er umbringt, der tut mir leid.
Ja, der ist das Opfer, genau.
Ja, der ist das Opfer.
Da hat er sich so viel Mühe gegeben,
diese
Medusa zu köpfen und dann wird sie noch berühmt und er versinkt in der Namenlosigkeit.
Das ist so,
Also diese Statue ist eine Reminiszenz oder eine Antwort auf eine Statue aus der frühen Neuzeit in Florenz, die nämlich genau Perseus zeigt, wie er dieses Medusa-Haupt hat. Die ist von Cellini, heißt dieser italienische Bildhauer.
Okay.
Auch eine Bronzestatue. Und das ist quasi die moderne Antwort darauf. Und da wird natürlich genau mit diesem Motiv Täter-Opfer gespielt und es wird einfach umgekehrt. Jetzt ist es in dem Fall mal die Frau, die den Mann köpft und nicht immer nur der Mann, der irgendwelche Frauen...
Ich finde es interessant, dass genau diese Statue, die ist eine der wenigen, wo ich ganz genau in Erinnerung habe, dass ich die auch schon echt gesehen habe. Also steht ja da in Florenz in dieser Loggia da, wie heißt der da, also da neben dem
Rathaus. Neben den Offizien da, genau. Na, nicht, oder in der Nähe.
Bei direkt beim Rathaus, bei diesem.
Genau, die ist so überdacht.
Steht
ja auch eine Replik von dem David.
Ja, der steht direkt vorm Rathaus.
Okay.
Und dann gehst du daneben, ist das so.
So eine kleine Überdachung, meine ich.
Und ja, genau, so eine Art Loggia ist das und da stehen ein paar Statuen drin und da steht auch diese drin. Und ich erinnere mich
Florenz voll, war, hat sie gesehen.
Genau, ja. Und man erinnert sich irgendwie dran, weil man auch diese Medusa, das ist einfach eine sehr eindrucksvolle Statue, einfach so ein Kopf in der Hand ist das schon mal
ich meine, krass. Er hält sie auch an diesen Haaren, an diesen Schlangen und man kann quasi förmlich noch spüren, wie das Blut aus dem Hals tropft, weil es ganz frisch abgeschlagen ist, das Haupt.
Ja.
Ja. Und diese Medusa ist eine der bekanntesten Figuren aus der griechischen Mythologie, durch diese Schlangenhaare. Sie wird dann übrigens auch, die Göttin Athene trägt sie dann auch auf ihrem Schild oder auf ihrem Brustpanzer, weil dieses Haupt ja eine ganz magische Kraft hat, nämlich es lässt die Feinde oder alle, die sie anblicken, versteinern.
Ich glaube, deshalb ist sie auch bekannt. Das ist ja mal ein unglaublicher Trick einfach so oder eine unglaubliche Eigenschaft. Das wird auch in irgendwelchen anderen, also dieses, man wird versteinert vom Anblick von irgendwas, das wird ja aufgegriffen auch in anderen Geschichten.
Also ja, genau. Und es ist ja auch, also da ist die Frage, es ist ein Monster, es ist aber gleichzeitig ein weibliches Monster. Ja, es gibt Monsterin, ja. Es gibt ja viele Riesen und Titanen und sonst was, aber in dem Fall ist es tatsächlich ein weibliches Monster, was sehr interessant ist, wo man das eben so entsetzlich ist, dass man beim Anblick versteinert, das kann man ja auch metaphorisch nehmen, dass es eben einem
das Blut gerinnt einem
Furcht und man wird bleich, man erstarrt.
Man ist gelähmt vor Furcht und
Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Mythen. Ich fange mal bei der Medusa an.
Also fang mal von.
Der eine Mythos ist, dass die Medusa so geboren wurde. Das ist eine Gorgone. Die Gorgonen sind drei Schwestern, die eben alle so missgestaltet sind oder halbe Monster. Und die etwas jüngere Version ist, also das hat sich dann auch, der Mythos hat sich im Laufe der Jahrhunderte dann verändert, ist die, dass Medusa eigentlich eine sehr schöne Frau ursprünglich war.
Ja.
Und dann passiert Folgendes: Sie befindet sich im Tempel von Athene, also einer weiblichen Göttin, und es kommt Poseidon in diesen Tempel und vergewaltigt sie.
Okay,
also wieder genau das Thema der
Ja, Psychologie. Wahrscheinlich hat sie halt auch einen Minirock angehabt,
vermutlich. Genau.
Also, was soll das auch?
Ja. Okay. Ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich krass, dass ein Gott sowas in einem Tempel von einer anderen Göttin macht.
Das
also merkt man ja auch, abfahren, du hast vorher das Thema Macht angesprochen, also sind vielleicht auch Machtkämpfe, Poseidon,
Poseidon und Athene. Steht über Athene.
Poseidon und Athene haben doch um die...
Athene natürlich gestritten, genau. So, das war der Streit um die Stadt und jetzt ist der
Halt. Da haben wir gesagt, Natur versus Vernunft.
Ja, okay.
Und auf jeden Fall Poseidon, vielleicht wollte auch nur der Athene eins reinwischen. Auf jeden Fall das Interessante ist, die Medusa ist eigentlich so...
Die hängt da einfach nur rum.
Interpretiere ich diesen Mythos, genau.
Die und die war dann noch keine Gorgonin?
Die ist eine schöne junge Frau, wirklich eine schöne Frau wird sie beschrieben.
Okay.
Und dann wird sie Opfer einer Vergewaltigung, also wirklich Opfer einer Vergewaltigung durch einen Gott. Ich meine, will man sich gegen einen Gott wehren?
Ja, blöd.
Und dann die Reaktion von Athene, in deren Tempel das passiert, ist dann die, dass sie die Medusa erst in dieses Monster verwandelt.
Okay, wäre ich jetzt nicht gleich drauf kommen, aber natürlich Poseidon verwandeln kann sie wahrscheinlich nicht.
Genau. Und dann gibt sie quasi der Medusa die Schuld. Ja, du hast in meinem Tempel hier
Unzucht betrieben.
Ja.
Okay.
Und diese Version hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr durchgesetzt und ist dann heute auch die gängige Version. Und dadurch wurde Medusa erst zu diesem Monster Dämonisierung der Frau, die eigentlich ursprünglich schön, jung, hübsch war und eigentlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort.
Und in dieser Version kommt dann das mit den Gorgonen gar nicht mehr vor, oder? Weil
doch, die hat dann auch noch zwei Schwestern.
Genau, also die waren ursprünglich... Also ich weiß gar nicht, was ist... Also ich frage jetzt so blöd, aber was ist die Definition von Gorgonen? Ist das was Normales? Es gibt Riesen und Gorgonen?
Nein, das sind einfach diese drei Schwestern. Die gibt es eben drei Schwestern.
Genau, aber die zwei Älteren sind unsterblich irgendwie.
Genau, und Medusa ist die Einzige, die dann sterblich ist. Deswegen wird sie ja auch von Perseus geköpft oder kann geköpft werden.
Genau, und die Älteren sind aber irgendwie halt unsterblich. Das heißt, das sind auch irgendwelche komischen Wesen. Das sind ja keine Menschen, sind aber auch keine Götter, sind halt einfach irgendwelche, egal.
Ja, so Zwischenwesen, Monster, Dämonen, das gibt es sehr häufig.
Okay,
und was sehr interessant ist, wir können dann gleich nochmal auf den Perseus ein bisschen näher eingehen.
Ja, unbedingt.
Also Perseus, Er kriegt quasi den Auftrag, die Medusa zu köpfen. Das Problem ist ja, wenn er sich ihr nähert und sie anblickt, dann würde er versteinern. Und da hilft ihm wieder Athene,
ja,
indem sie ihm einen Schild gibt, der so glatt poliert ist, dass er wie ein Spiegel wirkt. Und dann kann, ja, er quasi sich der Medusa nähern, indem er in den Spiegel reinschaut und dadurch nicht versteinert
wird. Genau, aber es gibt ja noch, also erzähl doch erstmal nochmal, warum der das überhaupt will. Der kriegt ja den Auftrag.
Das würde ich vielleicht nachher machen.
Ah ja, okay, gut.
Und dann, also ich finde dieses, okay, Spiegelmotiv sehr interessant, weil wenn man sich so im Spiegel anschaut, hat es irgendwie was damit zu tun, dass man dann eben sich anders sieht, als man eigentlich ist. Also wieso wird er nicht versteinert, wenn er in den Spiegel schaut? Ich finde das eigentlich eine sehr merkwürdige Komponente von dem Mythos.
Okay, ja, stimmt. Ich habe da nie drüber nach. Ich habe immer gedacht, ja, ist ja logisch. Ja. Also warum ist logisch? Weil ich das mir auch immer so geht, wenn ich irgendwie eine Medusa treffe. Nee,
Aber es geht, also oft ist es ja andersrum, dass ich in den Spiegel schaue und denke, wie scheiße sehe ich heute Morgen eigentlich aus.
Und du denkst,
genau. Ja. Und andere denken, ja, das sieht doch ganz normal aus. Und in dem Fall quasi, wenn ich die Medusa direkt anschaue, dann ist sie so schlimm, dass ich versteinere. Und wenn ich in den Spiegel schaue, so, oh ja, okay, kann schon hingehen.
Mir kam das immer so normal vor. Ja, genau. Aber vielleicht ist es einfach so, dass es ja, okay, ich habe eine Theorie und vielleicht ist diese Versteinerungs-elektromagnetische Welle in einer anderen Frequenz. Also, weil das ist ja vielleicht nicht das Licht, also es wird ja Licht wieder gespiegelt. Und es gibt ja auch solche, sagen wir mal so, semipermeable Sachen, keine Ahnung, also ich stelle es mir gerade auch sowieso fast wie ein Prisma vor. Mhm. Und es kann sein, dass die Frequenz, also Licht ist ja irgendwie bei, was weiß ich was, 400 bis 900 Nanometer und vielleicht ist das dann vielleicht ist es da drunter, also ist im ultravioletten Bereich oder keine Ahnung, oder in irgendeinem anderen Bereich, der eben, also da bin ich jetzt nicht Physiker genug, wahrscheinlich könnte man es jetzt sagen, wenn der Bereich in dieser und dieser Wellenlänge ist, dann kann er eben durch das Schild durch und dann geht vielleicht wird dann quasi, was interessant wäre, wenn jetzt quasi, ich stelle mir das gerade so vor, so geometrisch, Perseus hält dieses Schild und dann kommt hier diese Wellen auf das Schild, also dieses Licht, und geht dann ums Eck zu ihm. Was würde passieren, wenn hinter dem Schild jemand stände? Würde der dann Medusa zwar nicht sehen, aber trotzdem versteinert werden, weil die Versteinerungsfrequenz ja durchgeht. Das könnte krass, ja passieren. Gut.
Sehr interessant, ist eine sehr naturwissenschaftliche Herangehensweise.
Du musst damit anfangen.
Ja, wobei, das passt ja zu der Athene, die ja für die Vernunft steht, weil die, das ist dann das Zweite, was ich an dem Mythos sehr bemerkenswert finde, sie macht ja erst die Medusa zu diesem Monster.
Ja.
Die Athene aus Wut.
Ja.
Und dann gibt sie dem Perseus diesen Spiegel, damit er sie tötet. Also, wieso tötet sie sie nicht gleich?
Ich glaube, doch, es ist ganz einfach. Weil, also ein Kumpel von mir hat früher mal gesagt, wenn du dich zwischen zwei Sachen entscheiden musst, go for the better story.
Und, okay.
Und das ist einfach, das ist eine viel bessere Geschichte. Also, und natürlich, okay. Es ist, und okay, guck mal, wir haben ja auch jetzt neulich über Unsterblichkeit oder so uns ausgetauscht, philosophiert. Und wenn du jetzt einfach so ein unsterblicher Gott bist, das ist so boring, dass jemand einfach umbringen. Ich habe jetzt noch Bock, das ist so ein bisschen, das ist wie so ein Computerspiel, ich will nur noch ein bisschen zuschauen und dann, das ist einfach so spannend, das ist ja völlig egal. Okay. Also es ist einfach so,
ja,
ist so
wie kreativ.
Das ist so
alle Menschen immer nur umbringen, ist ja langweilig.
Genau. Das ist so wie Katzen mit der Maus immer spielen, wobei natürlich auch die Maus ist der Täter natürlich und die Katze ist Opfer.
Das finde ich einen guten Ansatz tatsächlich. Okay, cool. Das finde ich gut. Also dann, Perseus schafft es dann, köpft sie, ne? Er hat dann natürlich auch diesen Kopf in der Hand, mit dem er dann noch andere Monster später versteinern kann und so.
Da musst du aufpassen, dass er ihn richtig rumhält.
Genau,
natürlich.
Ja.
Boah, das ist wirklich voll stressen.
Ja. Er hat ihn dann in so einem Sack drin.
Und zieht ihn raus und dann falsch rum.
Ja. Genau.
Oder kann er auch die Augen zumachen, das hilft wahrscheinlich auch, oder?
Wahrscheinlich.
Die Augen zumachen und dann, wenn man blinzelt, zadung. Was ein Stress.
Ja, aber das ist so eins der bekanntesten Motive aus der antiken oder griechischen Mythologie. Und dann kommt noch ein crazy Fact dazu. Also wenn er dann der Medusa, die wurde ja von Poseidon vergewaltigt.
Ja.
Und wie wir wissen, jetzt ist Poseidon ja nicht Gott, nur der Gott der Meere, sondern auch Gott der Pferde.
Ja.
Und quasi aus diesem abgeschlagenen Kopf entspringen zwei Wesen. Einmal ein Riese, den lassen wir jetzt weg. Und das zweite Mal ein Pferd, das Flügel hat. Pegasus.
Ja, völlig normal.
Das geflügelt. Ja, warum auch nicht?
Ja, warum auch nicht, wo wir schon dabei sind.
Genau.
Aber es ist ja auch so, macht ja auch wieder Sinn, weil Athene ist ja selber eine Kopfgeburt.
Ah, ja, okay.
Und weißt du, da haben wir das jetzt
so. Wobei gut, das ist jetzt das Kind von Medusa und Poseidon, aber gut, ja.
Ja, okay.
Also da, ja. Manchmal muss man, glaube ich, nicht zu genau fragen,
ja, sonst zu viel denken, ist anstrengend.
Das Krasse ist, ja.
Aber der Pegasus ist da schon auch irgendwie bekannt.
Der ist sehr bekannt auch wieder, ja.
Okay.
Also dieser Mythos scheint irgendwie, also zumindest Medusa und Pegasus scheinen irgendwie so ein Motiv zu sein, das so viele fasziniert hat, dass es sich über die Jahrtausende sehr, sehr stark gehalten hat.
Geflügeltes Pferd ist ja super.
Ja. Okay, also Medusa muss quasi dafür, dass sie vergewaltigt wird, damit büßen, dass sie dann auch noch geköpft wird und quasi ihr totes Haupt dann auch noch dazu dient, dass ständig irgendwelche anderen versteinert werden. Also,
und dann macht es doch Athene, kriegt es doch dann noch.
Genau, die bindet es sich dann wahlweise auf ihre Brust sozusagen oder auf ihr Schild, damit sie, weil sie ist ja auch die Göttin des Krieges, und damit sie eben sehr furchteinflößend dann wirkt. Wobei es dann bei Athene nicht mehr versteinernd wirkt tatsächlich.
Ah, okay.
Aber es ist halt quasi, um Feinde abzuschrecken.
Okay. Erzähl aber mal noch, oder ich bin schon soweit, bei mir interessiert noch das Perseus, wo der herkommt. So.
Genau, der Perseus.
Ja auch, der wollte das ja auch nicht.
Eigentlich nicht, genau.
Also der war ja nicht so, der nicht dachte, ich habe jetzt Bock, also das ist halt völliger Quatsch, ich habe jetzt Bock, da irgendwie eine Medusa zu köpfen. Der hat es, war ja...
Ja, der war ein, ich nenne ihn jetzt mal, einen wackeren Jüngling, der das eigentlich nur macht, um seine Mutter zu beschützen. Also, okay. Seine Mutter heißt Danae und die hatte das Problem, dass ihr Vater, also der Opa von Perseus, der hat halt geweissagt gekriegt, wenn er einen Enkel kriegt, dann wird er ihn töten. Und deswegen hat er seine Tochter Danae in einen Kerker gesperrt.
Ah ja, jetzt kommt's.
Damit halt kein Mann zu ihr kommt und sie nicht schwanger wird.
Ja.
Ja, und dann kommt halt mal wieder Zeus, wie immer.
Und wie?
Ja, weißt du's?
Ja, als goldener Regen.
Ja, das ist geil, gell?
Deswegen habe ich gesagt, das ist mein Lieblingsvergewaltigungsmythos. Es ist hart, okay, dass es sowas gibt.
Ja.
Aber er verwandelt sich als goldener Regen und regnet dann durch die Gitterstäbe irgendwie durch.
Das ist krass, da muss man erstmal drauf kommen.
Das ist schon, das ist fast so krass wie das mit der Aphrodite, mit dem Penis, der dann schäumt.
Aus dem Schaum geboren,
ja,
ne?
Aber aus dem goldenen Regen schwanger werden.
Ja, also Zeus macht echt alles. Er verwandelt sich in einen Adler, er verwandelt sich in einen Stier, in einen goldenen Regen, in einen Schwan.
Ja, auf alles andere wäre ich auch selber drauf
kommen. Goldener Regen ist irgendwie krass, gell?
Dass ein Adler sich verwandelt, das macht voll Sinn. Und ein Stier von mir ist auch, aber den goldenen Regen ist halt schon...
Puh. Ich weiß auch gar nicht, hat die Danae das mitgekriegt, frage ich mich immer, oder hat sie einfach so einen Goldregen und sie dachte, oh ja, schön, nett.
Das ist wie in diesem deutschen Märchen auch, wie heißt das nochmal?
Die Sterntaler.
Ja, genau, da regnet es dann auch irgendwie.
Ja.
Und Pech, Marie.
Okay, auf jeden Fall, Zeus findet halt seinen Weg. Dann wird sie schwanger, gebiert den Perseus, der ist natürlich ein Halbgott. Auch
meine Mutter ist dann, wie heißt der?
Danae.
Danae und mein Vater ist ein goldener Regen.
Genau.
Ja, okay, cool. Was machst du mal später beruflich? Ja, mal schauen. Das ist ja völlig.
Ich werde goldener Regen.
Ja, das wäre schon ein Traum.
Genau, und Perseus, als er dann auf die Welt kommt, ist natürlich der Vater, der das verhindern wollte, also der Vater von Danae, Perseus' Großvater, sehr irritiert. Die war ja eingesperrt. Was macht er? Er sperrt sie nochmal ein, er schmeißt sie in eine Kiste und setzt die Kiste aufs Meer aus. Und die Kiste treibt da rum, wird aber dann irgendwann an den Strand gespült und landet bei Polydektes, einem anderen König, ja, Herrscher. Und der findet halt die Danae ziemlich heiß.
Okay.
Und irgendwie Perseus ist dann auch schon älter auf einmal, er ist zumindest ein Jüngling herangewachsen, in seiner Manneskraft.
Aber der ist in der Kiste dabei einfach schon als...
Genau, als Kind.
Okay.
Und die wachsen dann bei diesem Polydektes auf und dann irgendwann fängt der Polydektes an, Perseus' Mutter Anträge zu machen, nachzustellen. Es wird nicht genauer beschrieben, was für Flirttechniken er hat, aber... Perseus versucht, seine Mutter zu verteidigen. Ja, er versucht, sie ein bisschen zu beschützen. Und dann gibt ihm der Polydektes die Aufgabe, weil er so, geh doch mal zur Medusa und bring mir der ihren Kopf. Und wenn du das schaffst, dann werde ich deine Mutter nicht heiraten.
Ah, und er ist natürlich davon ausgegangen, dass er es nicht schafft. Wie in allen komischen Heldengeschichten. Es ist immer so, der Held kriegt die scheinbar lösbare Aufgabe. Es ist natürlich auch so, deswegen ist er ein Held. Ich meine, ich weiß nicht, ob es da so war. Doch, ich glaube auch, da sind schon andere gescheitert. Also oft ist es...
Wahrscheinlich, ja.
Das gibt es in allen möglichen Kulturkreisen. Da sind irgendwelche Leute hingegangen, haben es nicht geschafft und von dem, der es geschafft hat, weiß man halt nachher den Namen.
Ja, genau.
Ah, okay. Und dann ist er da losgegangen.
Und Perseus hat halt die Hilfe von Athene einmal. Und die ihm noch? Diesen Schild gibt. Ja. Und bevor er zu diesen Gorgonen geht, das sind ja drei Schwestern und die Medusa dann eben köpft, landet er nochmal, auch interessantes Motiv in diesem Mythos, finde ich, bei drei anderen Schwestern, nämlich die sogenannten Graien, also die Grauen.
Okay.
Heißen die einfach, sie sind alte Frauen. Und zwar, die sind so alt und hässlich, dass sie sich zu dritt sowohl ein Auge als auch einen Zahn teilen. Und quasi den Zahn brauchen sie irgendwie, um zu reden und das Auge, um zu sehen. Also man merkt, dieses Bild der Hässlichkeit von Frauen hat hier eine sehr entscheidende Rolle in diesen Mythen um Perseus. Und er überlistet sie, also die Graien sind sehr weise, die wissen, die haben auch manche Dinge und Weisheiten und so. Und Perseus überlistet sie, indem er ihnen das halt klaut, das Auge. Und dann sehen sie ihn nicht. Und irgendwann
müssen... Was will er von denen?
Genau. Irgendwann müssen sie sich sozusagen ihm ergeben, damit er ihnen ihr Auge zurückgibt. Und dann bekommt er von ihnen drei Dinge. Einmal ein Sichelschwert, mit dem er den Kopf der Medusa abhacken kann. Dann diesen Sack. Das ist so ein Tarnsack sozusagen, in dem er den Kopf verstecken kann. Ja. Und ganz wichtig, Flügelschuhe, mit denen er fliegen kann. Deswegen wird Perseus oft... ähnlich wie Hermes, mit Flügelschuhen oder auch so Flügeln auf dem Helm dargestellt oder so.
Das mit den Flügelschuhen finde ich eh spannend, weil das gibt es ja.
Also der kann dann fliegen.
Das gibt es bei der nordischen Mythologie auch. Also Loki hat auch Flügelschuhe.
Ah ja, ja.
Das finde ich auch irgendwie verrückt, irgendwie, dass das ist so ein...
Aber da merkt man irgendwie auch, wie komisch diese Mythen aufgebaut sind, finde ich. Erst ist er bei diesen drei Graien, das sind Schwestern. Und dann ist er bei diesen drei Gorgonen, das sind auch Schwestern. Und immer sind die so super hässlich und super schlimm. Also man hat da so... Das Motiv finde ich, hässliche Frau, mit der keiner was zu tun haben will und die am besten noch getötet wird, damit dieses Monster endlich beseitigt ist. Mhm. Also es ist schon ein sehr, sehr antifeministischer Mythos.
Ja, stimmt schon.
Aber wie wir schon vorher gesagt haben, eigentlich die bekanntere ist dann trotzdem die Medusa und halt das geflügelte Pferd, weil es geil ist. Pegasus.
Das ist eigentlich der Gewinner der Geschichte, der wahre Gewinner. Ja. Wird geboren, wird berühmt, wird nicht getötet. Alles entspannt.
Ist hübsch. Alle mögen ihn oder super. Es oder sie.
Ja, okay, cool. Ja. Aber ich finde diese drei, wie heißen sie, die drei alten Frauen? Also
das sind die Graien.
Die Graien, das finde ich schon super. Das hatte ich vergessen. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber das gefällt mir irgendwie auch. Und das irgendwie. Und ist es nicht so, ich meine auch irgendwo gelesen, dass er von Hades die Tarnkappe hatte irgendwie.
Stimmt, genau. Sorry, das hatte ich vergessen. Er kriegt auch noch die Tarnkappe. Ich glaube aber, die gibt ihm Athene.
Okay.
Die gibt ihm den Schild und diese Tarnkappe, genau, dass er sich noch verstecken kann.
Ja, das Spannende ist auch immer, wie diese Götter oder Göttinnen in das Schicksal dann eingreifen. Und also Athene ist ja oft so eine... Und auch dann immer Athene-Poseidon, dieser Konflikt ist ja der größte von allen. Also hat wahrscheinlich angefangen mit Streit um die Stadt Athen, aber dann in der Odyssee ist immer die...
Beziehungsweise in der Ilias mit Trojanischen Krieg, genau.
Genau, das ist ja irgendwie der Konflikt einfach schlechthin.
Ja, und da gibt es dann halt, also weil wir vorher auch schon über Krieg gesprochen haben, da spricht man doch von Collateral Damage, also Seitenschäden, oder sowas wie Friendly Fire. Da gibt es dann halt einfach Personen, die geraten da rein, wie die Medusa zufällig und die,
Friendly Fire ist was anderes. Weil Friendly Fire sind
ja
die.
Ja, das stimmt, okay. Aber Collateral Damage, also war so ein nicht gewollter Seitenschaden, da haben wir halt aus Versehen das falsche Haus bombardiert oder so.
Ja.
Gut, Medusa war halt zufällig in dem Tempel, als Poseidon Bock hatte auf sie. Pech gehabt.
Ja, okay, verrückt. Nee, also weil ich, die Geschichte kennt man von Perseus, kommen auch die Perseiden, das sind aber dann die Nachkommen von Perseus, glaube ich.
Da geht es sehr viel um die Sternzeichen.
Ja.
Ich glaube, wir müssen eh nochmal einen Perseus sicherlich erwähnen. Und eben die Sterne sind dann genau nach Perseus benannt. Ja.
Ich überlege, brauchen wir jetzt noch irgendein Fazit? Also ich finde es spannend auf jeden Fall, dass in der Antike, dass es da solche Themen irgendwie gab. Ach so, noch was mich interessieren würde, kommt bei diesen Geschichtsschreibern, gibt es da auch schon so eine Reflexion darüber, dass Medusa ein Opfer ist, oder ist das eher was neuzeitlich, dass wir jetzt drüber reden? Ist es damals einfach so, okay, Punkt, sie wird getötet, fertig, ohne das zu betonen, dass sie das Opfer ist?
Also es gibt, würde ich behaupten, eine gewisse Reflexion. Und zwar, ich habe vorher schon erwähnt, in den ursprünglichen, also älteren Mythen, so aus dem 6. und 7. Jahrhundert, wird die Medusa beschrieben, dass sie als Monster geboren wurde. Und später dann so ab dem 3., 2. Jahrhundert ganz stark wieder dann bei Ovid, der römische Dichter.
Ja, der ja eben Feminist ist.
Genau, der fängt dann an und der sagt wirklich, Medusa war eine schöne junge Frau. Also man merkt irgendwie so ein bisschen, dass Medusa so ein Stück weit quasi
rehabilitiert, nee, ich weiß nicht.
Ja, ein Stück, oder zumindest, dass sie eben erst später zum Monster wird und ihr eine gewisse Menschlichkeit gegeben wird. Aber gleichzeitig, wenn man das Wort Medusa hört, denkt natürlich jeder an dieses Schlangenhaupt.
Also, ich denke an das Versteinern.
Oder das, genau. Man verbindet erstmal nichts Gutes mit ihr, ne? Ja. Nichts Positives. Und man
aber mir ist das neu, dass es so, dass sie so ein, das also Vergewaltigung, das ist auch bei mir, war jetzt, also der Rest war klar, aber mit dem Vergewaltigungsopfer war es mir auch nicht so bewusst.
Ich glaube nicht, dass die Antike jetzt gesagt hätte, Medusa ist per se eine gute Frau oder wir müssen sie als Opfer sehen, aber ich glaube, dass schon versucht wurde ein bisschen, oder vielleicht hat sich irgendwie die eine Version ein bisschen mehr durchgesetzt, dass sie eben nicht mehr einfach nur böse war, sondern ursprünglich mal auch gut.
Okay.
Aber mehr wage ich mir jetzt nicht als Fazit zu ziehen.
Gut, dann kochen wir mal.
Ja.
Hast du was?
Ah ja, klar. Wir machen heute Blumenkohl-Schnitzel überbacken mit Pilzen und Mozzarella. Ich bin mal gespannt. Ich mache es auch zum ersten Mal.
Crazy.